Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
In Cannes haben die Filmfestspiele in diesem Jahr schon mit Potenzial für Streit angefangen. Mit einem Auftaktfilm nämlich, in dem Johnny Depp König Louis XV spielt. Depp, der als Schauspieler natürlich elegant sein mag, aber ja zuletzt mit Prozess wegen häuslichen Missbrauchsvorwürfen und auch mit ein paar eher fraglichen Gerichtsauftritten schon unelegant dahergekommen ist. Man kann das natürlich machen mit so einem Film. Ihn interessiert nur der Schauspieler, hat dazu auch der künstlerische Leiter gesagt. Aber gut, dann muss man halt gegebenenfalls auch Kritik aushalten. Aber weil das so ein schnelllebiges Geschäft ist, redet außer mir vermutlich keiner mehr über diese Eröffnung. Schließlich war gerade Star-Wochenende in Cannes, inklusive unserem Filmkritiker Patrick Wilinski vor Ort. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und als Moderator sage ich, steht man in der Regel dann doch schon in einem schönen, aber halt in einem Studio die ganze Zeit und sieht nicht viel von der Welt, während man als Filmkritiker so elegant am roten Teppich entlangschlurfen kann, in besonderen Städten Aperitif schlürfen. Ich muss also was gegen den aufkommenden Neid tun. So gut ist nicht bei Ihnen, oder? Es regnet viel.
Das ist ein sehr fantasievolles Bild, das Sie von der Arbeit hier vor Ort haben. Wir erzeugen ja das schöne Bild vom roten Teppich. Wir sind ja nie auf dem roten Teppich, noch sind wir abends zugegen. Die Kritiker spielen ein ganz anderes Leben ab in Cannes. Wir sind in Nebenräumen, in Kellern unterwegs und schauen uns da die Filme an. Und es ist eigentlich die letzten Tage auch ziemlich durchsetzt chaotisch gewesen. Wir sind es ja gewöhnt, dass auf den Leinwänden das Chaos der Welt herrscht. Aber Cannes hat es dieses Jahr geschafft, dieses Chaos auch jenseits der Leinwände zu verpflichten. Also es gab Zeitpläne, wurden nicht eingehalten. Es gab 4 Tage Dauerregen und selbst der Chef des Festivals, Thierry Frémaux, Sie haben ihn erwähnt, auch bei ihm scheinen die Nerven blank zu liegen. Es kursiert derzeit ein Video, wo er einem Polizisten handgrifflich gegenüber wird, weil dieser ihn doch beim Fahrradfahren angehalten hat, weil er über Rot gefahren ist. Also die Nerven liegen blank, das Nervenkostüm ist dünn, liegt vielleicht auch an diesen 3- bis 3,5-stündigen Film, die wir hier sehen. Und wenn man so 10 Stunden im Kinosessel täglich sitzt, hat man vielleicht auch nicht immer die Energie und Kraft, alles nochmal in Ruhe zu regeln. Aber wie gesagt, die Filme sind zum Teil sehr, sehr gut und das kompensiert ja dann doch.
Stundenlang im Kinokeller. Am Wochenende gab es da eine ziemlich bombastische Premiere. Die klingt aber auch ein bisschen nach an einem Filmset vor unserer Zeit. Martin Scorsese bringt DiCaprio und De Niro auf die Leinwand. Man stellt fest, ach ja, die machen alle auch noch was. Der Film heißt Killers of the Flower Moon und okay, das Personal klingt altbekannt, aber die Geschichte ist schon erzählenswert, oder? Die erzählt nämlich was, was man so ja jetzt auf der Leinwand noch nicht erzählt hat. Er erzählt von den Osage Indigenen in Nordamerika und einer Mordserie, die es da in den 20er Jahren gegeben hat.
Ja, das stimmt. Die Osage sind ein sehr spezielles Volk gewesen, weil auf ihrem Land, auf dem das ihnen zugewiesen worden ist, wurden riesige Ölreserven gefunden. Und anders als andere native Völker in Amerika wurde ihnen das Öl nicht weggenommen, sondern sie haben ziemlich gut verhandelt mit den Weißen und haben gesagt, nee, das ist schon unser Öl, wir wollen das Geld haben. Und dieses Osage-Volk war total reich. Ja, und der Film beginnt mit einer Welt, die uns geschildert wird. Dieses Volk lebt da, hat Bentleys, hat Villen, hat Angestellte. Und diese Angestellte, dieser Indigenen, das sind alles Weiße, ja. Leonardo DiCaprio ist auch so ein Kriegsheimkehrer, der arbeitet dann als Chauffeur, verliebt sich halt in eine Indigene, geht mit ihr in eine Beziehung ein und dann wird so langsam klar, diese Weißen, die da so in so einer Dienstbotenwelt leben, die haben natürlich was gegen diese Indianer. Dieser Rassismus, der in Amerika bis heute so virulent ist, der herrschte schon damals. Und Scorsese erzählt, wie es für ihn üblich ist, schon eine Gangster-, eine Mobster-Geschichte, wie die Weißen in dieser Community anfangen, die Indianer zu vergiften, zu ermorden, wie dieser Rassismus gegenüber diesem indigenen Volk sich dann doch wieder in diese übliche Gewaltspirale hineinschleudert. Das ist auch ein 3,5-stündiger Film, der unglaubliche Set-Pieces hat. Also nur Scorsese kann so inszenieren mit vielen Statisten, ohne Computertricks, alles handgemacht. Das kann er machen wie kein zweiter. Das ist schon ein sehr komplexer Film, auch ein sehr trauriger Film, weil das Morden an diesem Volk natürlich lange Zeit nicht aufgeklärt worden ist. Das war ein beeindruckendes Werk von Martin Scorsese.
Ein spannender Film also bei diesem Festival, bei dem es, habe ich irgendwo gelesen, den wichtigsten Filmpreis zu gewinnen gibt. Das klingt natürlich ein bisschen schade für Hollywood und die Oscars. Es sind aber durchaus trotzdem auch nicht beleidigt, Oscar-Gewinnerinnen da zu sehen. Natalie Portman und Julianne Moore zum Beispiel in einem Film von Todd Haynes, May, December. Oscar-Gewinnerinnen und super Schauspielleistungen, kann man das so einfach sagen?
Ja, total. Also der Film ist so ein sehr genussvoller, psychosexueller Thriller, der aus der Feder einer Patricia Highsmith kommen könnte. May-December Romance bezeichnet ja in amerikanischen eine Beziehung eines wesentlich älteren Partners zu einem viel jüngeren Partner. Und Natalie Portman spielt eine Schauspielerin, die das Leben einer Lehrerin verkörpern will, die, als sie 27 Jahre alt war, eine Beziehung mit ihrem 13 Jahre alten Schüler angefangen hat. Mittlerweile ist das Paar verheiratet, hat 3 Kinder. Doch das Eindringen dieser Schauspielerin, diese Familie, die diese Rolle sich aneignen will, führt diesen Skandal wieder vor Augen, der damals losgebrochen ist. Die Frau musste ja ins Gefängnis, wurde verurteilt. Die Presse war all over the place, hat sie verfolgt bis ins Schlafzimmer. Und dieser Film von Todd Haynes ist ein wunderbares Spiel mit kleinen Spiegeltricks, mit Übersprungshandlungen. Ein Film, der auch zeigt, wie sehr wir Skandale brauchen, wie genüsslich wir als Publikum sie sezieren und uns dann auch so schön künstlich empören können. Aber die Menschen hinter diesen Skandalen, die sind uns herzlich egal. Und das zeigt der böse, satirisch und wirklich toll gespielt.
Patrick hätte ich jetzt fast gesagt. Patrick Walensky war das live aus Cannes mit Informationen über ein wirklich interessant klingendes Filmfestival und spannende Filme. Ich hätte noch ganz viele Fragen zu anderen, die da auf dem Programm stehen. Aber das Gute ist, Sie können Patrick Walensky ja noch häufiger hören hier im Programm, denn Cannes läuft ja noch eine Weile. Noch sind die Palmen ja nicht vergeben. Da gibt es also noch einige Gespräche und einige spannende Filme zu sehen und dazu zu hören. Ich danke für heute früh.
Bitte.